Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Vor gut einem Jahr ertranken 27 Menschen auf einem Schlauchboot bei dem Versuch von Calais aus über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu kommen. Das schreckt aber viele, viele andere bis heute keineswegs ab. Auch jetzt, auch kurz vor Beginn des Winters, warten noch Tausende in Calais. Vor allem, weil sie ins Vereinigte Königreich wollen, nachdem ihre Asylanträge in der Europäischen Union abgelehnt worden. Und einer von denen, die da gerade warten, ist auch dieser Mann aus dem Nordirak, der zuvor in Deutschland gelebt hat.
Ich war fast 8 Jahre dort. Also ich bin in die Schule gegangen und habe ich Deutsch gelernt, und nach dem 8 Jahren ich bin hergekommen, weil dort habe ich keinen Aufenthalt bekommen, und jetzt ich suche entweder hier in Frankreich oder in England ein neues Leben zu aufbauen.
Mit diesem Mann und auch noch mit vielen anderen hat Srdjan Govedarica gesprochen. Der WDR-Journalist ist gerade von einer Recherchereise nach Calais zurückgekehrt. Schönen guten Morgen, Herr Govedarica.
Hallo, guten Morgen, ich grüße Sie.
Dieser Mann, den wir gerade kurz gehört haben, war das eine Ausnahme oder haben Sie auch noch andere getroffen, die aus Deutschland nach Calais gekommen sind?
Es ist natürlich so, dass Menschen, die Deutsch sprechen, unseren Ohren besonders auffallen, sozusagen. Das war bei diesem Mann der Fall. Er war tatsächlich in Begleitung eines Bekannten unterwegs, der auch in Deutschland war. Sonst kann ich jetzt nicht sagen, dass es die Regel ist, dass man Menschen trifft, die gut Deutsch sprechen, die lange in Deutschland waren, aber einige haben zum Beispiel erzählt, dass sie zumindest durch Deutschland durchgereist sind.
Wo kommen denn die Menschen, was ihre Ursprungsländer angeht, alle her, die da gerade warten?
Wir haben Menschen getroffen aus Afghanistan, Menschen getroffen aus Syrien, aus vielen anderen Ländern. Man muss sich das so vorstellen, dass in Calais und Umgebung und auch in Dunkirk sich die Menschen praktisch ethnisch trennen. Also es gibt immer so die afghanische Ecke, die syrische Ecke. Es gibt Menschen aus dem Sudan, die wir getroffen haben. Und was tatsächlich in den letzten Monaten ein relativ neues Phänomen ist, ist, dass relativ viele Menschen aus Albanien diesen Weg versuchen. Also nach Daten aus Großbritannien haben die ein Drittel der Menschen ausgemacht, die in diesem Jahr es geschafft haben, über den Kanal zu kommen.
Über wie viele Menschen reden wir denn im Moment?
Es ist sehr, sehr, sehr schwer zu sagen. Also Sie müssen sich das so vorstellen, die Menschen bekommen häufig Besuch von der Polizei, die ihre Zelte abbaut. Also das ist ein Versuch der Behörden zu verhindern, dass so ein großes, illegales, irreguläres Flüchtlingslager entsteht. Man erinnert sich an diesen berüchtigten Dschungel von Calais, der vor 6 Jahren geräumt wurde. Also das möchte die Polizei verhindern. Aus dem Grund versuchen die Menschen, sich möglichst dezentral irgendwie zu positionieren, sich ein bisschen auch zu verstecken vor der Polizei. Es ist außerdem eine große Fluktuation gerade da. Also nach unseren Schätzungen sind zum Beispiel rund um Calais irgendwas zwischen 1.000 und 1.500 Menschen im Moment verteilt in den, ja, in ihren Verstecken, um es so zu nennen.
Wenn Sie von Verstecken sprechen, es ist ja alles illegal. Wie geht die Polizei denn mit diesen Menschen um? Ist das so eine Art Katz-und-Maus-Spiel?
Ja, ein bisschen so kann man es bezeichnen. In Calais hören wir, dass die Polizei praktisch täglich oder alle 2 Tage diese sogenannten Spots aufsucht, wo die Menschen ihre Zelte aufgeschlagen haben und dann diese Zelte dann auch tatsächlich abbaut. In Dunkirk, etwa 30 Kilometer weiter entfernt, da ist es wohl ein bisschen laxer. Dort ist tatsächlich auch sowas wie ein größeres Flüchtlingslager, improvisiertes Flüchtlingslager entstanden mit etwa 800 Menschen. Aber auch dort kommt die Polizei regelmäßig vorbei und baut die Zelte der Menschen ab. Das bedeutet im Übrigen, wenn die Leute in ihren Zelten ihre Rucksäcke haben oder sonstige Besitztümer, dann sind diese auch weg.
Die Nichtregierungsorganisationen, die da den Menschen helfen, wir haben vorhin ja eine Krankenschwester aus Deutschland gehört, die die Lage dort beschrieben hat, die sind da ja hoch inoffiziell logischerweise in illegalen Lagern. Wie wird denn mit denen umgegangen? Können die da helfen oder werden die sogar noch behindert?
Das hängt so ein bisschen auch davon ab, wo man ist. Also in diesem Lager gab es keine Probleme mit der Polizei, was zum Beispiel die NGOs anbetrifft. Zumindest haben sie von keinen berichtet. Man muss dazu auch sagen, dass dieses ganze System ja auch zusammenbrechen würde, wenn es die Zivilgesellschaft nicht gäbe. Also die Menschen werden hauptsächlich von Freiwilligen unterstützt. Aus Calais hören wir aber auch Berichte, dass dort NGOs nicht so gerne gesehen werden, die zum Beispiel Essen verteilen oder sonstige Hilfsgüter.
Die Menschen da, sind das eigentlich in der Regel, sagen wir mal, alleinreisende Männer oder haben Sie da auch ganze Familien angetroffen?
Sowohl als auch. Überwiegend sind es alleinreisende Männer. Aber wir haben auch Familien mit Kindern gesehen, die teilweise das Angebot der Behörden aber auch wahrnehmen, in eine offizielle Unterkunft untergebracht zu werden. Das hängt sicherlich mit dem Wetter zusammen, das wir dort vorgefunden haben. Das war wirklich äußerst unangenehm. Dauerregen, 5 Grad, und dann kann man einfach, glaube ich, mit kleinen Kindern draußen kaum überleben. Und dann wenden sich die Menschen an die Behörden und haben dann die Möglichkeit, in eine offizielle Einrichtung zu kommen. Diese sind aber meistens weiter weg von der Küste. Also zum Beispiel in der Stadt Lille, etwa 80 bis 90 Kilometer von der Küste entfernt. Und das ist ja logistisch für die Menschen nicht besonders praktisch, oder anders ausgedrückt, da wollen sie nicht hin. Deswegen nehmen sie diese Angebote nur im Notfall wahr.
Ich habe gelesen, dass eine illegale Überfahrt von Calais nach England um die 2000 Euro kosten soll. Wenn Sie das ungefähr bestätigen können, wer kassiert denn eigentlich dieses Geld? Wie läuft das ab?
Ja, das ist so ein Tarif, von dem man tatsächlich auch dort hört. Das ist natürlich sehr schwer zu sagen, ob das immer so ist, ob es andere Arrangements gibt, die teurer sind oder günstiger. Ja, diese ganzen Überfahrten funktionieren hauptsächlich mit Schleppern. Das muss man sich so vorstellen, dass die meisten Menschen dort ankommen und schon irgendeinen Kontakt mit Schleppern haben und dann irgendwo in Küstennähe darauf warten, dass das Signal der Schlepper kommt. Die Menschen verstecken sich dann in den Dünen und warten darauf, ob tatsächlich jetzt ein Schlauchboot kommt oder möglicherweise vorher die Polizei. Die Polizei übrigens, wenn sie so eine Fahrt beobachtet, dann zerstört sie auch die Gummiboote der Schlepper. Die Schlepper sind, so wie wir hören, meistens zum Beispiel irakische Kurden oder Menschen tatsächlich aus den Herkunftsländern der Leute, die da gerade auf die Überfahrt warten. Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass die organisierte Kriminalität aus Albanien dort auch eine wichtige Rolle übernommen hat, was tatsächlich ein Erklärungsversuch dafür ist, warum auch so viele Albaner da gerade die Überfahrt versuchen.
Großbritannien und Frankreich wollen das ja gemeinsam stoppen. Ein relativ neues Abkommen sieht unter anderem den Einsatz von Drohnen, Spürhunden, mehr Sicherheitskräften, auch erleichterte Abschiebungen vor. Wird das diese illegalen Lager und diese Versuche, über den Ärmelkanal zu kommen, stoppen können?
Stoppen, da bin ich sehr skeptisch. Es wird es natürlich komplizierter und schwieriger machen, über den Ärmelkanal zu kommen. Aber die Erfahrung auch aus anderen Ländern zeigt, dass wenn Kontrollen oder wenn die Polizeipräsenz größer wird, dann passen sich zum Beispiel die Schlepper auch an. Das ist so ein regelrechtes, wie soll man sagen, Wettrüsten da. Also wenn neue Überwachungsmethoden installiert werden, dann passen sich die Schlepper dem an und suchen andere Wege. Also dass durch eine verstärkte Polizeipräsenz dieses ganze Phänomen gestoppt werden kann, da bin ich, wie gesagt, sehr skeptisch.
Der WDR-Journalist Srdjan Govedarica ist gerade von einer Recherchereise nach Calais zurückgekehrt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte gerne.